Papa, ich danke dir für diesen Morgen, danke für deine Gegenwart, danke für deine Liebe. Danke, dass deine Liebe alles verändert in unserem Leben, alles in unserem Denken, in unserem Fühlen. Danke, dass du mit uns bist, danke, dass du für uns bist. Danke, dass du der Gott bist, der vorausgeht, der Wege macht, wo keine Wege sind, deine Straße macht, wo vorher keine Straße war. Danke, Herr, dass du uns vorausgehst und wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass deine Gnade, deine Liebe in unser Leben gekommen ist und danke, dass es nicht umsonst war, sondern dass du unser Leben baust. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und unseres Lebens und danke, dass du uns nie im Stich lässt. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass er in uns lebt, bei uns ist und mit uns vorwärts geht. Halleluja. Amen. Wow. Leute, letzte Woche haben wir uns angeschaut, was Leben bedeutet. Könnt ihr euch erinnern? Dass Leben nicht bedeutet, dass du existierst und dass du atmest, sondern Leben bedeutet, dass es dir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und der Vater hat gute Pläne mit uns. Und ich kann sagen, für mich als Zeugnis, ich bin jetzt gerade in der schönsten Phase meines Lebens. Mein Leben war noch nie so schön wie jetzt gerade. Und das kann ich darum sagen, weil ich weiß, dass viele Dinge, die mich früher belastet haben, die mich gelebt haben, die mich drangsaliert haben, die mich gequält haben, die sind weg. Und es ist schön, wenn du frei geworden bist. Amen. Wenn Umstände dich leben, wenn Emotionen dich leben, wenn der Feind immer wieder einen Knopf hat, wo er draufdrückt, wo du explodierst oder wo du dich mit beschäftigst, wo du einfach nicht dazu kommst zu leben. Ich kann heute genießen, ich kann heute spazieren laufen, die Natur genießen, ich kann heute mit dem Motorrad durch die Landschaft fahren und die Landschaft genießen, ich kann irgendwo anhalten, Kaffee trinken und sagen, danke Herr, dass du die Erde so schön gemacht hast, danke, dass ich leben kann. Kannst du das auch? Wenn nicht, dann fang an damit. Fang an damit, Danke zu sagen für die Dinge, die da sind. Dein Leben ist schön. Amen. Wenn es nicht schön ist, ist es nur eine Entscheidung entfernt. Alles, was so in unser Leben kommt, du kannst immer sagen, das Glas Mist ist schon halb leer. Oder du sagst, hey, super, das Glas ist noch halb voll. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ne? Und wisst ihr, dass Gott will, dass wir erwachsen werden, dass wir in eine Reife kommen. Ich habe die Woche so gedacht, Mensch, Jesus ist beim Vater und ich freue mich so. Ich habe die Woche mit dem Vater geredet, er hat gesagt, ich kann es kaum aushalten, bis ich bei euch beiden bin. Und habe ich gesagt, danke, dass dein Geist hier ist. Und dann ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt, dass der Heilige Geist hier auf Erden ist. Der Vater und der Sohn sind im Himmel. Aber der Geist Gottes ist hier auf Erden. Und warum ist er hier? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Damit du und ich, damit wir nicht alleine sind. Er lebt in uns, er hat Raum gemacht in uns, er ist bei uns, er ist der Parakletos, er ist unser Tröster, er ist der, der uns in aller Wahrheit leitet, er ist der, der uns das Wort aufschließt und offenbart. Eigentlich kannst du nicht sagen, ich bin alleine, das geht ja gar nicht mehr, weil da wohnt einer in dir. Da hat einer bei dir in dir drin einen Kiosk geöffnet. Da hat einer in dir drin Raum gemacht, er ist eingezogen, ein Untermieter. Und all diese Begriffe, die hinken, das gibt nicht wieder, was der Heilige Geist in dir ist. Er ist die Freude in dir, er ist die Kraft in dir, er ist die Energie in dir, da ist die Batterie in dir. Er ist der, der dir die Freude freisetzt, der dir den Willen des Vaters zeigt. Und so, so viel mehr. Gott ist gut, er ist mit uns und er will, dass wir reif werden. Er möchte, damit wir durch das Wachstum in eine Reife kommen, so muss ich sagen, dass wir selber entscheiden können. Es ist schön, wenn ein Dreijähriger drei ist. Aber es ist nicht schön, wenn ein 20-Jähriger sich wie ein Dreijähriger benimmt. Habe ich auch schon gesehen, in der Fußgängerzone und so. Mama, kriege ich noch ein Eis? Ein Eis selber kaufen? Nein, Mama, ich will's von dir. Das ist komisch. Da würdest du sagen, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja. Und ich glaube, manchmal geht's dem Vater so, dass er möchte, dass wir endlich reifen und wir wollen so kindlich bleiben. Wir wollen immer einen, der uns pflegt, der uns versorgt und so weiter. Es gibt Zeiten, wo das dran ist, aber ich glaube, das Werk des Heiligen Geistes hier auf der Erde ist, damit wir in eine Reife kommen. Ich habe einen guten Freund, auch Harley-Fahrer, der hatte vor 3 Jahren einen Motorradunfall. Sein Bein war komplett zertrümmert. Er ist ein Evangelist, der brennt für den Herrn. Er ist bei den Hells Angels, beim Bandidos, bei den schlimmsten Verbrechern geht er ein und aus und erzählt von Jesus. Ein paar Mal hat er auch schon Schläge bezogen dafür, aber er macht es gerne, weil er Jesus liebt. Sein Bein ist zertrümmert, sie haben es einigermaßen zusammengeflickt, jetzt ist es kürzer wie das andere. Jetzt hat er Hüftschmerzen, von der Hüfte kriegt er Rückenschmerzen, von den Rückenschmerzen hat er Nackenschmerzen, von den Nackenschmerzen tun ihm die Arme weh. Beide Sehnen in den Armen sind abgerissen, jetzt hätte er eigentlich Geld gekriegt von der Unfallversicherung, er kriegt aber keins, weil sie festgestellt haben, dass seine Sehnen schon vorher abgerissen waren. Dann hat er noch ein paar andere Sachen, die will ich hier nicht erzählen, die sind zu intim. Also man kann sagen, er hat das volle Programm erwischt, was gesundheitlich alles schieflaufen kann. Und immer wenn ich mit ihm telefoniere, ich habe auch schon ein paar Mal für ihn gebetet, der Punkt ist, dass ich spüre, es fällt nicht auf einen Glaubensboden. Wenn ich Weizenkörner sehe und ich sehe die auf dem Parkplatz beim Kaufland, wie viel wird da wachsen? Wenn ich die in den Wald sehe, wie viel wird da wachsen? Nichts. Wenn der Glaube nicht da ist, wenn das Herz nicht vorbereitet ist, ist für Glauben, kann der Samen nicht aufgehen. Und wenn er aufgeht, stirbt er. Das wisst ihr alle. Und ich merke so, immer wenn ich mit ihm rede, komme ich an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Und jetzt habe ich am Freitag, waren wir mit den Studenten am Neckar beten, es war richtig cool, war toll. Und dann klingelt mein Handy, denke ich, wer ruft denn jetzt schon wieder? Wir waren gerade so fertig, dann bin ich dran, dann war es er. Und ja, er ist total verzweifelt und ich höre aus seinen Worten immer nur Verzweiflung, Ohnmacht, Traurigkeit und dann sagt er mir einen Satz und der hat mich sehr beschäftigt. Er sagt, ich habe über alles und jeden in meinem Leben Buße getan, dass der Vater mich endlich heilen kann. Merkt ihr, wie sein Denken ist? Merkt ihr, wie sein Glaubenssystem ist? Da habe ich zu ihm gesagt, Junge, hör mal zu. Der Vater ist nicht schizophren. Er gibt niemand Krankheit. Vom Vater kommt keine einzige Krankheit. Sind wir uns da einig? Weil er ist nicht schizophren und sagt, Jesus, bist du bereit für die Sünden und für die Krankheiten der Menschen am Kreuz zu sterben? Und Jesus sagt, ja, und er stirbt am Kreuz dafür, dass jede Krankheit bezahlt ist. Und gleichzeitig sagt er, oh, aber der Josef aus da oder der Karl-Heinz von da, dem gebe ich noch mal ein bisschen Krankheit. Und es gibt Christen, so viele, die laufen rum und denken, diese Krankheit ist vom Vater. Er will ihnen irgendwas zeigen und es tut mir im Herzen so weh, weil sie den Vater nicht kennen. Weil der Vater ist ein guter Vater. Wenn du eine gute Mutter, einen guten Vater in der Welt hast, dann sagt er nicht, so jetzt schalten wir mal die Herdplatte auf 6, bis sie richtig schön glüht und dann lege ich deine Hand drauf, Kleiner, damit du lernst, dass die Herdplatte heiß ist. Zeig mir mal einen Vater, der das tut. Ich kenne keinen. Zumindest keinen guten. Aber es ist so schwer, da durchzubrechen. Und ich kann nicht bei manchen Leuten, die kein Glaubensfundament haben, sie wollen, dass das Haus repariert wird. Stell dir vor, wenn ein Haus gebaut wird, wie wird es gebaut? Was baut man als erstes? Und was baut man vor dem Fundament? Ein Loch, eine Grube. Das ist die Drecksarbeit, wo dich keiner sieht. Was, du baust ein Haus? Wo ist da nur ein Acker? Wo ist denn der? Ja, du musst näher dran. Wie, ich sehe immer noch nichts. Man muss noch näher dran. Ach, da unten im Loch drin. Ja, das sieht ja aus wie Harry. Ja, das ist normal, wenn man ein Loch gräbt. Dann ist man dreckig und keiner sieht's. Dann baut man das Fundament, eine gute Bodenplatte, die tragfähig ist. In diese Platte baut man Anschlüsse rein. Wasser rein, Abfluss rein, Strom rein, korrekt? Weil wenn du das hinterher verlegen willst, wird schwierig. Und dann baut man einen Keller, ein tragendes Fundament. Und auf diesem Fundament, wenn das Fundament gut ist, kannst du alles draufbauen, was du willst, was du geplant hast. Korrekt? Unser tragendes Fundament ist der Glauben. Ist der Glauben nicht in eine gute Grube gebaut, die der Boden verfestigt, abgerüttelt wurde? Da kommt Kies rein, das wird abgerüttelt. Du kannst nicht einfach Beton reinwerfen. Der Boden gibt noch nach, dann reißt der Beton, dein Fundament hat Risse. So funktioniert es nicht. Es muss gut abgerüttelt werden. Und da kommt Schicht für Schicht, bevor Beton kommt. Und dann auf das Fundament, das ist tragfähig, da kann man bauen. Und dann ist egal, was du da drauf baust. Es steht beim Sturm, beim Erdbeben etc. Je besser das Fundament ist, desto besser steht das, was drauf ist. So, jetzt haben wir manche Christen, die haben gedacht, Fundament brauche ich nicht. Oder die waren in der Gemeinde oder in der Kirche, wo die Fundamentlehre nicht da ist. Die fangen einfach an zu bauen auf den Dreck, bauen die Wände und dann die Wände geben nach, weil Wände sind etwas schwer. Die haben die Tendenz zum Erdmittelpunkt sich zu wandern. Wenn da nichts abgerüttelt ist, keine tragfähige Betonplatte da ist, dann wird die Mauer langsam sinken. Deine Decke, die auf der Mauer liegt, wird langsam nach links rutschen oder nach rechts oder nach vorne oder nach hinten. Es bleibt nicht lange gerade. Und irgendwann wird es am schwächsten Punkt nachgeben und reißen. Und so erlebe ich oft im Geist, dass Christen mich kontaktieren und ich komme zu ihnen, ich sehe im Geist ihr Haus und ich denke, wow, das Beste wäre komplett abreißen. Und sie sagen zu mir, Thomas, würdest du hier ein kleines Pfeilerchen bauen? So ein bisschen zur Unterstützung. Und da könnte man da noch ein bisschen was reinschmieren an Zement in meinen Riss. Können wir machen. Aber das Dumme ist, es fehlt immer noch das Fundament. Das Haus wird weiter sinken. Und es gibt wieder einen Riss. Puh. Es ist sehr anstrengend, diesen Leuten zu erklären, dein Haus ist auf Mist gebaut. Auf nichts. Es trägt nicht. Es ist das Beste, das komplette Haus abzureißen und zu sagen, wir fangen noch mal komplett von vorne an. Das passiert hier jede Woche. Die Frage ist, will man das oder will man das nicht? Die Frage ist, ist man damit einverstanden oder nicht? Aber wenn du einverstanden bist, dann ist es für mich unheimlich viel Arbeit, diesen ganzen Mist wegzuräumen. Das ist wie der Schwarzfahrer beim Fahrlehrer. Der Fahrlehrer hat die einfachste Arbeit mit einem oder mit einer, die noch nie im Auto saß, weil er alles von Anfang an richtig beibringt. Wir fahren nicht einfach los, nein, wir schnallen uns erst an. Wir stellen den Sitz ein, dass wir mit den Füßchen auch an die Pedale kommen. Ja, wir stellen die Spiegel ein, ja, das dauert eine Weile, ja. Du fährst nicht nur nach vorne, du willst auch nach hinten sehen. So, und wenn wir losfahren, blinken wir und so weiter. Jemand, der schwarz gefahren ist, sagt, kann ich schon alles. Das ist für den Fahrlehrer Katastrophe, ich habe es oft erlebt. Ich habe viele Freunde, die Fahrlehrer sind. Die verzweifeln manchmal, die sagen, ich drehe durch mit denen. Das kann ich gut verstehen. So geht's mir manchmal als Pastor hier, wenn neue Leute kommen, die von irgendwo herkommen, wo man schwarz gefahren ist. Bis die kapieren, dass man so nicht macht, dass das so nicht funktioniert. Und die haben immer die Einstellung, die Polizei hat das Recht auf meinen Fahrstil. Wenn die Polizei sagt, das war falsch, ist verboten, gibt's eine Strafe, regen die sich auch noch auf. Wir brauchen ein tragfähiges Fundament, damit der Vater drauf aufbauen kann. Unser Glaubensfundament muss ein Fundament sein, was gegründet ist auf der Wahrheit, und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Amen. Wenn es da nicht steht, will ich es nicht. Und wenn es da steht, dann muss ich es haben. Anders geht es nicht. Und das ist der Punkt, worum es geht. Und dann merken die, die einverstanden sind, ganz schnell, wow, es baut sich gut. Schon mal festgestellt, dass es immer leichter geht, je länger du dabei bleibst, am Ball bleibst, dass Dinge sich ordnen, dass noch ein Zimmerchen dazukommt, vielleicht noch ein Stockwerk, noch irgendwas dazu. Und du merkst so, wow, mein Haus steht. Und der Sturm war da, es rüttelt, es wackelt, aber es fällt nicht zusammen. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass wir mit ihm zusammen unser Leben bauen. Und dazu gehört Verantwortung. Dazu gehört auch, dass Dinge verschwinden aus unserem Leben und dass Dinge dazukommen. Soweit verstanden. So, das war die Einleitung. Jetzt kommt der Hauptteil. Jetzt gehen wir in Jakobus 1, in Luther, ab Vers 1. Jakobus 1, ab Vers 1. Und da schreibt Jakobus, ich liebe Jakobus, Supermann Gottes, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung seid gegrüßt. Also er schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung, an Leute, die irgendwo sind, die man nicht zusammenbringt, die irgendwo rumwuseln. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Die auch? Gibt irgendwo Leute, die irgendwo rumwuseln. So, Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Boah, das ist wieder ein Vers, gell? Steht es wirklich in der Bibel, dass wir es für Freude erachten sollen, wenn wir in Anfechtungen fallen? Wer von euch ist scharf auf Anfechtungen? Keiner. Keiner will Anfechtungen haben. Oh, Bruder Thomas, mein Glaube ist angefochten. Na, glaube ich nicht. Warum nicht? Weil du keinen hast. Nee, Spaß. Warum sagt die Bibel, dass wir da freudig sein sollen, wenn unser Glaube angefochten ist? Meinst du, sie gibt auch die Antwort? Oh, ihr seid gut. Vers 3. Schauen wir uns an, warum. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Anfechtung in deinem Leben ist dazu da, zu prüfen, zu zeigen, zu stärken, für dich zu erkennen, wo du im Glauben stehst. Dein Glaube wird geprüft, ob er echt ist oder falsch. Ich kann heute alles behaupten. Und wenn morgen die Rechnung im Briefkasten liegt oder die Krankheit mit ihren Symptomen an die Türe klopft oder irgendwas passiert, dann zeigt sich, hast du Glauben oder nicht. Ich habe so viele Männer und Frauen in den letzten 33, 34 Jahren, seit ich Christ bin, kennengelernt, die mir das Blaue vom Pferd erzählt haben, die mir eindrückliche Geschichten erzählt haben, wo sie stehen, wo sie schon überall auf der Welt waren, was sie alles schon für Wunder erlebt haben. Leute, das interessiert mich genau so viel, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Nämlich gar nicht. Was mich interessiert und was ich sehen möchte, sind die Früchte in ihrem Leben. Haben Sie Früchte in Ihrem Leben? Ja oder nein? Heute Morgen haben wir ein Zeugnis gehört über eine Ehe. Ich möchte jetzt nicht den Namen sagen, aber ihr alle habt es gehört. Man könnte alles erzählen und sagen, oh, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Frau, ich tue ihr nur Gutes, ich mache ihm nur Gutes. Aber zu Hause entscheidet sich's, wenn der Mann oder die Frau wieder vor dir steht. Kannst du sagen, Herr, füll mich, änder mich. Bist du bereit, loszulassen, zu vergeben, zu segnen, was wir alles heute Morgen gehört haben? Dann sind es echte Früchte. Dann sind es Früchte. Ich erlebe hier immer wieder Menschen, ich sag's euch immer und immer wieder, und ihr werdet nicht müde, auch wenn ihr dann böse auf mich seid. Ein Zeugnis ist nicht, was du vielleicht heute gerade in der Predigt spürst, wo deine Emotionen gekitzelt sind und du denkst, oh, ich fahre nachher gleich hin und vergeb. Dann gehen manche Leute hier vor und sagen, oh, der Herr hat mich berührt heute Morgen in der Predigt, möchte Zeugnis geben, ich fahre nachher hin und vergebe. Das ist kein Zeugnis, Leute. Das sind deine Emotionen, die gekitzelt sind. Deine Emotionen sind nicht die Wahrheit. Geh mal dahin und geh mal 3 Monate hin und entschuldig dich, mach was, tu Gutes und nach 3 Monaten kommst und sagst, hey, seit 3 Monaten, vor 3 Monaten nicht den Impuls. Dann habe ich angefangen und habe es umgesetzt und jetzt ist die Frucht da. So funktioniert es richtig, versteht ihr? Nicht immer aus Begeisterung heraus ein Zeugnis geben. Das ist kein Zeugnis. Der Teufel wird dich sofort attackieren. Und wenn du das bekennst, dann wird er dich noch mehr attackieren. Wird sagen, ah, wir zwei, wir haben gerade einen Fight im Ring. Mal sehen, wer gewinnt, du oder ich. Und dann wundere dich nicht, wenn es heftiger wird. Wundere dich nicht, wenn du dich beim nächsten Treffen mit dieser Person noch mehr verletzt fühlst. Weil es ist eine Glaubensentscheidung. Haben wir uns vor einer Weile angeguckt, was Glauben ist. Wer weiß es noch? Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Substanz. Ein Überzeugtsein von dem, was man noch nicht sieht. Und das ist der Punkt. Und da ist wieder die nächste Stufe, wo der Heilige Geist mit dir Schritte gehen will. Wo ich will, dass du jedem erzählst, wie toll du verändert bist. Weil das brauchst du gar nicht. Das hast du A, gar nicht nötig. B, will das der Heilige Geist auch nicht, dass du hausieren gehst mit einer Veränderung, sondern wenn du verändert bist, wird es jeder sehen. Ich muss nicht jedem sagen, ich habe jetzt so und so viel Kilo abgenommen. Man sieht es. Ich muss damit weder hausieren gehen, noch angeben gehen, noch jedem sagen, und findest du mich auch ganz toll? Jetzt nehme ich als Beispiel, damit sich wieder niemand angegriffen fühlt. Man muss nicht hingehen und hausieren und sagen, hey, findest du mich auch so toll? Oh, gell, ich bin jetzt toll. Das ist eklig, das will niemand. Sei du, sei gechillt und dann werden die Leute merken, und das ist nur ein äußerliches Beispiel. Viel schöner ist das, was sich innerlich verändert. Ich finde jemand, der vielleicht ein paar Kilo mehr hat, aber ein wunderschönes Wesen hat, finde ich viel schöner, zum Beispiel, vor allem bei Frauen, ja, wenn ich als Mann das sagen darf, wie so ein Topmodel, die richtig einen ekligen Charakter hat und so richtig schlampenmäßig unterwegs ist, finde ich ekelhaft. Ich finde, eine Frau, eine Schönheit einer Frau ist ein gutes Wesen und ein reines Herz. Das ist wahre Schönheit. So sehe ich das. Jeder darf das sehen, wie er will. Der Heilige Geist hat mit dir und mit mir einen Plan. Der Vater möchte ein Ziel erreichen. Dass dein Glaube, wenn er bewährt ist, wenn dein Glaube sich bewährt hat, wenn dein Glaube echt ist, wenn dein Glaube geprüft war, kommst du in eine Geduld hinein. Und es gibt nichts Besseres als Geduld, weil es gibt nichts Schlimmeres als Ungeduld. Manche Leute, die ungeduldig sind, nehmen den erstbesten Job. Sie heiraten die erstbeste Person. Sie kaufen das erstbeste Auto. Ah, das hatte so eine schöne Farbe. Leute, ich war Autoverkäufer, ich weiß, von was ich rede. Wie oft bei mir Frauen ein Auto gekauft haben. Zu mir kam mal der Lehrling von Barbara vom Friseursalon. Wollte sie eine A-Klasse kaufen. Ich wusste, die ist komplett verrostet. Ich wollte die niemand verkaufen. Ich habe immer gehofft, meine Kollegen verkaufen die. Dann kam sie zu mir, sie will das Auto kaufen. Sag ich, warum willst du das Auto kaufen? Die Farbe ist so schön. Das ist der Lieblingsspruch aller Frauen. Die Farbe ist so schön. Dann sag ich, aber das Auto ist nicht so, guck mal nach was anderem. Meinst du, dass manche so doof sind und merken, dass wenn ich mit einer großen Flagge wehe, wo drauf steht, kauf nicht, dass die das überhaupt nicht raffen? Ja, aber die Farbe ist so schön. Und ich bin reingesessen und ich sitze so gut. Aber bald nicht mehr, weil der Sitz auf die Straße fällt. Leute, und dann hatte ich einen, dem habe ich ganz konkret gesagt, kauft das Auto nicht, ich habe es euch schon mal erzählt. Warum? Sei, weil das verrostet ist. Keine 2 Minuten drauf, nachdem der raus ist, kommt mein Chef rüber. Ja, Bauer, was ist mit dir los? Du erzählst unseren Kunden, die Autos sind verrostet? Habe ich eine Abmahnung gekriegt. Eine mündliche. Super, ne? Wenn man Leuten helfen will. Manche kapieren's nicht. Und manche, die haben keine Geduld. Sie können nicht warten. Ich habe gesagt, warte mal noch, ich krieg da ein Auto und Zahlung von der Familie. Ich weiß, das ist recht gepflegt. Ich glaube, das ist. Nö, wann kommt denn das? Sag ich in 2 Wochen. Nö, so lange warte ich nicht. Dann kauf die Rostlaube. Nach dem Erlebnis habe ich gesagt, ich werde nie wieder einem helfen. Die sollen kaufen, was sie wollen. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Versteht ihr? Manchmal ist es im Geist leider auch so, dass du Leute hast, wo du sagst, warte noch 2 Wochen. Nein, mag ich nicht. Und dann ist immer dasselbe. Herr, segne meine Bescherung. Gott segnet von niemand die Bescherung. Du kannst nur zurück und sagen, Herr, räum meinen Trümmerhaufen auf. Das dauert sehr lang. Schon mal gesehen, wie ein Haus abgerissen wird, wie lange das dauert? Das dauert schon eine Weile, bis da alles wieder frei ist für eine schöne Baugrube, wo man sagen kann, jetzt können wir von vorne anfangen. Und manche Menschen heiraten wieder, obwohl ihr Haus zusammengefallen ist. Eine Scheidung ist wie ein zusammengefallenes Haus, versteht ihr? Und dann kommt der Nächste, sagen sie, oh, kannst bei mir einziehen. Wenn der doof ist, sagt er, ja, irgendwo komme ich schon rein. Ob ich wieder rausfinde, weiß ich nicht, aber irgendwie da zwischen den Balken und den Trümmern krabbel ich mal rein. Und dann denken die allen Ernstes, es wird besser wie vorher. Bei den Berühmten könnt ihr das sehen. 20 Jahre mit der ersten Frau, 10 mit der zweiten, 5 mit der dritten, 4 mit der vierten. Und dann wird's immer kürzer. Dann guckt euch die Promis an, wie oft die geschieden sind. Und du kannst wirklich gucken, egal wie sie heißen, ob Männer oder Frauen, es wird immer kürzer nach hinten. Warum? Weil die noch weniger Geduld haben und ihre Uhr läuft. Und du findest keinen, der genauso gebacken ist wie für dich, oder? Ich weiß, ich bin mit Barbara jetzt schon so lange zusammen, die kennt mich in- und auswendig. Ich kann bei Barbara auch nicht lügen. Geht gar nicht, selbst wenn ich wollte. Die spürt sofort. Ja, und das ist gut so, weil das ist die gemeinsame Basis. Alles andere funktioniert nicht. Wir leben heute in einer Welt, wo alles, was pervers ist, gut genannt wird und das Gute wird pervers genannt. Heirate, wenn du willst, such dir, lass dich scheiden, mach dies, mach das, probier dich aus, geh in den Swingerclub, hier war doch nur die Weihnachtsfeier, Fasching. Leute, das macht dich kaputt, nicht gesund. Und die Mädchen tun mir am allermeisten leid, wo nicht mal mehr die Väter imstande sind, über die Mädchen zu wachen und zu schützen. Ich komme gar nicht zu meiner Predigt. Für irgendjemand ist es heute Morgen schon wieder. Ja? Aus gesunden Familien kommen gesunde Menschen. Gesunde Menschen schaffen eine gesunde Ehe. Aus gesunden Ehen kommen gesunde Kinder. Kaputte Kinder aus einer kaputten Ehe heiraten wieder. Was wird's werden? Eine kaputte Ehe. Und aus einer kaputten Ehe kommen kaputte Kinder. Leute, ich war beim Bund, wo ich habe alle 3 Monate, mindestens alle 3 Monate, manchmal öfters, habe ich neue Soldaten gekriegt. Da bin ich zu meinem Chef, habe ich gesagt, da standen 7 Mann im Büro. Habe ich mir angeguckt, ich brauchte genau für jeden 30 Sekunden. Eigentlich weniger. Dann sind die raus, habe ich zu meinem Chef gesagt, sage ich, der ist gut, aus dem können wir was machen, den kannst vergessen, den kannst vergessen. Der wird vielleicht, aber der ist rebellisch. Und dann sagt er, Bauer, woher weißt denn du das immer? Oder woher willst du das wissen? Sag, weil ich es weiß, weil ich sehe. Beim ersten Mal hat er gesagt, du spinnst doch. Hat mich nicht ernst genommen. Beim zweiten Mal ein bisschen mehr. Beim dritten Mal hat er dann nicht so langsam ins Grübeln gekommen. Woher weißt du das? Ich weiß, es ist eine Gabe von Gott, aber ich weiß auch, es ist Menschenkenntnis. Und ich wusste immer, ich lüge euch nicht an, ich wusste immer, Scheidungskind, Scheidungskind, Scheidungskind. Und das ist 30 Jahre her, Leute. Und dann irgendwann kam er, sagte, Bauer, du entscheidest, wen wir für was nehmen. Keiner kennt die Menschen so gut wie du. Und die hatten alle Angst vor mir. Ja, ich konnte auch anders sein, aber ich war gut und gerecht, wenn einer fleißig war. Wenn einer faul war, dann ging nix. Und das, ja. Und dann hatten wir mal so einen Abiturienten, das werde ich nie vergessen, habe ich euch auch schon mal erzählt. Zu dem sind sie hin und gesagt, pass auf, mein Bauer, das ist ein scharfer Hund. Oh, der kann mir gar nichts. Genfer Konvention, dem erzähle ich einen. Montags hat er Dienst angefangen, mittwochs komme ich abends nach Hause, sagt Bärbel zu mir. Sag mal, was ist denn bei dir in der Arbeit los? Sag ich, warum, was soll denn los sein? Da hat Heiner hier angerufen, der hat mir eine halbe Stunde ins Telefon geheult, du wärst unmöglich und ich soll mit dir reden und er will nicht mehr leben, er bringt sich um und was weiß ich was alles, gell? Na, sag ich, wie heißt denn, er weiß den immer. Sag ich, es kann nur einer sein. Bin nächsten Tag hin, sag ich, was ist denn dein Problem, Freund? Wo hast denn du meine Telefonnummer her? Tickt bei dir noch alles? Sei, du machst ab jetzt, was ich sage, dann hast du ein schönes Leben, oder du machst nicht, was ich sage, wie die letzten 2 Tage, dann hast du ein schlechtes Leben. Entscheide dich. Der war lammfromm danach. Ja? Und da habe ich viel über Menschen gelernt. Es geht nicht darum, Menschen zu schikanieren, sondern es geht darum, wenn der nicht macht, was ich sage, so kann man keinen Krieg gewinnen. Wenn man Krieg gewinnen will, sind im Militär, wir sind nicht bei den Pfadfindern oder bei der Heilsarmee. Wir diskutieren nicht, ob wir den Hügel angreifen. Wenn das Befehl ist, dann machen wir das. Versteht ihr? Aber wir leben in einer Zeit, wo jeder denkt, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Und es sind nur Kurzepisoden. Kann euch nicht alles erzählen. Ihr wisst, wenn euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber, Vers 4, soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Seht ihr das? Ein großer Mangel ist von Gottes Sicht aus ist Ungeduld. Wir treffen oft Entscheidungen aus Ungeduld. Bringt es was? Hat es jemals irgendwas Gutes hervorgebracht? Noch nie. Und ich weiß, von was ich rede. Ich war früher sehr ungeduldig. Sehr, sehr ungeduldig. Hat alles nicht funktioniert. Ja? Als ich 15 war, wollte ich unbedingt einen Flurry-Dreigang. Die konnte man gut frisieren, bis 140 km/h. Darf ja nur 25 laufen. Meine ganzen Kumpels hatten einen Flurry. Ich wollte auch einen Flurry. Und ihr wisst ja, meine Eltern hatten kein Geld und für mich sowieso nicht. Dann hat mein Schwager gesagt, ich kaufe dir einen Mofa. Ich kaufe dir einen Flurry. Ich sag, oh, super. Dann haben wir eins angeguckt. Das war kein Flurry. Das war so ein Mofa von der Quelle mit Keilriemenantrieb. So, da steht eine Gebrauchsanweisung vor Gebrauch wegwerfen, weil es ist Schrott. Und ich habe das gesehen und gesagt, ich will's haben. Und mein Schwager sagt, kauf das Ding nicht, das ist Schrott. Und ich will wieder beim Mofa. Und das wart doch noch 14 Tage, wir kaufen dir einen Flurry. Und was macht der Thomas? Kauft das Ding. Alle haben mich damit ausgelacht. Alle. Und wenn du zu viel Gas gegeben hast, hat der Keilriemen gedacht, ich rutsch mal durch, ich dreh nicht mehr weiter. Also, ich treib nicht mehr an, ich dreh durch. So wie manche Christen auch. Ich habe keinen Vortrieb mehr, ich drehe nur noch durch. Aber viel Lärm. Umstand. Nichts ging. Oh Mann, war das eine Rübenmühle. Habe ich für einen Apfel und ein Ei verkauft. Gott sei Dank hatte ich da noch einen Käufer gefunden. Das war ja auch schwierig, weil jeder wusste, kauft das Ding nicht, nur ich nicht. Das sind so Lebenserfahrungen, die machst du ein paar Mal und dann irgendwann, entweder wirst du aus Schaden klug oder du sagst, das mache ich jetzt so bis zu meinem Lebensende. Das ist schlecht. Ganz schlechte Entscheidung. Der Vater sagt, es soll kein Mangel bei uns gefunden werden. Und was uns im Weg steht, ist Ungeduld. Weil das ist die Logik aus diesen Versen. Und wir schauen uns gleich auch an, was Versuchung ist. Und dann werden wir uns anschauen, was der Unterschied ist zwischen Anfechtung und Versuchung. Denn es ist nämlich nicht dasselbe. Aber das ist gut. Das ist gute Nahrung heute Morgen. So wie es Bärbel gebetet hat, dass wir wieder gute Nahrung haben. So, jetzt brauchen wir Geduld. Wir brauchen Glauben. Und wir sollen es für Freude achten, wenn wir angefochten werden, damit geprüft wird, dass unser Glaube echt ist. Vers 5. Jetzt kommt etwas, wo man denkt, hey, das passt doch gar nicht in den Zusammenhang. Habe ich oft schon drüber gepredigt, über den Vers. Wenn es aber jemanden und euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn es jemand an Weisheit mangelt. Gibt es heute Morgen jemand, der nicht Mangel an Weisheit hat? Darf mal strecken. Ich mach's mal so rum. Weil, gut, ist nicht ganz so peinlich. Weil wenn ich sage, gibt es heute Morgen jemand, der so viel Weisheit, dann strecken wieder welche. Das ist unfassbar. Da müssen wir nochmal über Ehrlichkeit predigen. Also jeder von uns hat einen gewissen Mangel an Weisheit. Da sind wir doch eins, oder? Der eine ist vielleicht schon weit an der Weisheit, der andere nicht so. Aber wir dürfen jeden Tag zunehmen an Weisheit. Wir lesen es bei Jesus, als er aufwuchs. Steht im Wort, er nahm zu an Weisheit und Gunst bei Gott und bei den Menschen. Und dasselbe gilt für uns. Wir dürfen jeden Tag zunehmen an Weisheit und an Gnade und an vielem anderen mehr. Gott gibt uns das gerne. Gott gibt uns das gerne. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Wenn man das jetzt so liest, dann kriegt man schon fast wieder Tränen in die Augen und denkt, voll das Brett Pitt. Nee, die Verse sind nicht da, um dich traurig zu machen oder dich irgendwie an einen Punkt zu bringen, wo du denkst, ja, alle anderen haben es kapiert, nur ich nicht, ich bin zu blöd, ich habe weder Weisheit noch Geduld und jetzt zweifle ich auch noch und jetzt empfange ich auch noch nichts. Früher habe ich diese Bibelstelle nicht verstanden, war ich richtig zornig auf Gott. Habe ich gesagt, ja, ich spüre, ich zweifle und dann kriege ich nichts. Na super, wie soll ich aus dem Loch rauskommen? Ich ziehe mich an meinen eigenen Haaren hoch, geht nicht. Aber das ist nicht der Sinn dieser Verse, uns runterzuziehen, sondern uns die Augen zu öffnen. Und Gott sagt, ein Zweifler empfängt nichts. Und das Gute ist, Gott sagt ja nicht, okay, wenn du Zweifler bist, musst du da stehen bleiben, das war's. Du bist Zweifler geworden, du bist wie in Indien in diese Kaste geboren, kommst nie mehr raus. Ihr kennt ja das Kastensystem in Indien, ne? Die Armen bleiben arm und die Reichen bleiben reich. Wo du reingeboren bist, kommst du dein Leben lang nicht raus, weil die Götter es so wollten. Nur wenn du dich gut verhältst, bist du im nächsten Leben in einer, vielleicht wenn es gut läuft, in einer anderen Kaste. Oder du wirst als Tier wiedergeboren. Bin ich froh, dass ich nicht so einen Glauben habe, sondern weiß, dass Gott jetzt, heute und hier mit mir zusammen an mir arbeitet. Damit ich mich verändern darf, das haben wir heute Morgen auch schon in den Zeugnissen gehört, die Veränderung fängt mit mir an, nicht mit den anderen. Die anderen sind eine Frucht aus meiner Veränderung. Ja, wenn ich mich aggressiv verhalte, verhalten sich die anderen auch aggressiv. Oder jemand, der Geduld gelernt hat und Güte und Barmherzigkeit, kann barmherzig reagieren, aber das ist eher die Ausnahme. Bei Christen nicht, aber ich rede jetzt mal weltlich, ne? So. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Ist das schwierig? Da müssen wir jetzt ein Seminar machen. Die 12 Stufen vom Empfang der Weisheit. Könnte ich machen. Könnte ich online stellen, Bücher drüber schreiben und verkaufen, Seminare machen. Wie kommt man zur Weisheit? Christen kaufen das, die glauben das. Die sagen, Schwester, ich habe ein ganz tolles Buch über Weisheit gefunden. Kostet nur 29,90. Soll ich es dir auch bestellen? Oh. Hier steht aber nichts davon. Hier steht ganz einfach, wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Wer ist denn jedermann? Alle eingeschlossen, der jedermann gerne gibt. Jetzt lesen wir das mal in Neue Genfer, Tina, ab Vers 5. 5 bis 8 in Neue Genfer. Weil das ist ein bisschen moderner geschrieben, vielleicht wird es da ein bisschen leichter zum Verstehen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Sie wird, Zusage, nicht vielleicht. Denn Gott gibt allen gern, Gott hat Freude daran, und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ist besser zu verstehen, gell? Gott macht keine Vorhaltung. Der sagt nicht, ey du Depp, jetzt kommst schon wieder und willst Weisheit. War doch erst letzte Woche beim Aldi im Angebot. Dreierpack. 9,99. Warum hast du nicht gekauft? Nee, macht Gott nicht. Er freut sich, wenn du ihm um Weisheit bittest. Bei jeder Entscheidung, die in meinem Leben ansteht, bitte ich Gott um Weisheit. Herr, gib mir Weisheit. Ist es dran, ist es nicht dran? Ja oder nein? Ich will keine Ampel auf Gelb. Ich will eine grüne oder eine rote Ampel, weil das ist für mich klar. Für dich auch? Ich fahre nicht bei Gelb los, egal ob es grün wird oder ob es rot wird. Schlecht. Ich will ein Grün und ein Rot. Und er gibt es mir gerne. Nächster Vers. Doch soll der Betreffende, wir heute Morgen, seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen. Wenn du nicht vertrauen kannst, dann musst du bekennen und sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Das haben wir schon mal geklärt in ein paar Predigten, dass wenn wir nicht vertrauen können in einer Sache, dass sie sich ändert, dann müssen wir wirklich uns die Augen öffnen und sagen, aber der, den ich gerade drum bitte, der ist absolut vertrauenswürdig. Hat Gott schon mal sein Wort gebrochen? Hat Gott schon mal gelogen? Nein, Menschen lügen. Menschen brechen ihr Wort, aber Gott bricht sein Wort nicht und er lügt nicht. Also ist der, an den ich mich gerade wende, absolut vertrauenswürdig, wichtig. Also kann ich ihm vertrauen, auch wenn ich zweifle. Das machen sogar Kinder. Die vertrauen ihren Eltern. Und nicht in der Haltung des Zweiflers, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hin und dann wieder dorthin getrieben wird. Nächster Vers. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, weil er zweifelt an Gott, dass er gerne gibt. Wir haben aber gerade geklärt, er gibt gerne. Korrekt? Also wirst du empfangen. Das ist nicht, dass du bestellst oder das Glücksrad drehst, sondern du betest und Gott sagt, in Ordnung, kommt. Okay? Nächster Vers, acht noch. Denn er ist in seinem Innersten gespalten. Seht ihr das? Er ist in seinem Innersten gespalten. Er sagt ja und nein zugleich. Menschen, die keine eigene Meinung haben, sind die schwierigsten, auf die du treffen kannst. Mir ist ein klares Leck mich am Arsch lieber wie ein oh, was ist der Thomas? Ja, okay, ich komme. Dann dreht sich rum und nee, mir ist ein klares Nein, in welcher Form auch immer, ein ehrliches Nein, ist mir lieber als ein geheucheltes Ja. Dir auch? Auch wenn es mich vielleicht geschwind vom Kopf stoßt. Und ich denke, Mensch, habt ihr so viel geholfen, jetzt will sie mir nicht helfen. Ja, dann ist es so. Akzeptiere es. Glaubt ihr, Gott ist irgendwie komischer als wir? Ich habe noch nie erlebt, dass Gott sagt, das ist mir aber gar nicht recht mit dem Thomas. Der war heute Morgen voll ehrlich. Also gestern hat er mir noch Honig um den Mund geschmiert. Jetzt war mir lieber. Glaube ich nicht, dass Gott so ist. Gott liebt Ehrlichkeit. Ja? Unbeständig bei allem, was er unternimmt, die kommt zum Vorschein. Die Unbeständigkeit bei allem, was er unternimmt, kommt zum Vorschein. Also wieder bei den Früchten erkennt man's. Schon wieder schließt sich ein Kreis. Wenn einer unbeständig ist, da kommt nichts zum Vorschein. Stell dir mal vor, jemand will sich selbstständig machen und sagt, ja, ich möchte, was weiß ich, was nehmen wir mal? Ein Friseursalon, ich mache einen Friseursalon. Und die erzählt es dir oder der, oh, ich mache einen Friseursalon oder einen Café oder irgendwas. Und du sagst, hey, coole Idee, finde ich gut. Ja, wann fängst du denn an? Ja, weiß ich noch nicht. Ich muss mal noch so ein bisschen gucken. Und bei jedem kommt so ein Geeiere raus. Dann bist du doch ganz schnell nach ein paar Minuten am Punkt, wo du sagst, wie wäre es denn für dich, wenn du erstmal eine Entscheidung triffst, ob du das wirklich willst? Weil du kannst nicht einen Laden anmieten und dann sagen, ja, irgendwie bin ich mir doch nicht sicher, weil die Kosten fangen an zu laufen. Aber die Einnahmen kommen nicht, weil dein Laden nicht fertig ist. Oder dein Kaffee oder was auch immer. Und das funktioniert nicht. Und deswegen empfängt auch ein Zweifler nichts. Weil er mal denkt, ja, Gott hilft mir, dann denkt er wieder, Gott hilft mir nicht. Ja, Gott gibt mir nicht. Da kommt man nirgends hin. Und wenn wir solche Eltern haben, wo man mal was kriegt und mal nichts kriegt, dann wird man unsicher. Gott sei Dank sind unsere geistigen Eltern, der Vater ist nicht so. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er sagt ja oder nein. Und dann ist es so. Und dann empfangen wir. Und es ist gut. Alright, gehen wir wieder zurück zu Luther. Gehen wir auf Vers 9. Kommt schon wieder was Interessantes. Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Niedrig. Es kann jemand sein, der wenig Bildung hat. Es kann jemand sein, der vielleicht nicht so ernst genommen wird. Es kann jemand sein, dessen Kontostand mehr Nullen hinter dem Konto hat als vor dem oder vor dem Konto, vor dem Komma als hinter dem Komma, so rum. Kann alles Mögliche sein. Er darf sich seiner Höhe rühmen. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Das ist ja oft so in der Welt, dass die Reichen bevorzugt werden. Die kriegen Sonderplätze, wenn du die Fußballer siehst, die kriegen von Daimler-Benz, wenn sie in Mercedes fahren, das Auto umsonst. Kostet 150.000, 200.000 Euro, dürfen die umsonst fahren. Frag mal du, ob du einen kriegst und umsonst fahren darfst. Oder vieles mehr, Klamotten, Parfum, Schuhe, die reichen Berühmten kriegen das alles umsonst. Die werden wieder eingeladen, sie laden sich wieder gegenseitig ein. Also was sagt uns die Bibel hier? Wenn du reich bist, jetzt wirklich finanziell reich, dann rühme dich deiner Niedrigkeit, damit du nicht stolz wirst, damit du nicht überheblich wirst oder abhebst oder irgendjemand niedriger ansiehst als du selber. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, sagt die Bibel. Der Reiche wird wie eine Blume auf dem Gras. Heute blüht's und jeder macht, wow, tolle Blume, morgen findet man sie nicht mehr. Also sollen wir weise sein, es geht um Weisheit, dass der Arme, ich nenne es jetzt mal so, dass der Arme sagt, ich bin reich im Herrn und der Reiche sagt, ich bin auch reich im Herrn, aber ich bin arm um des Herrn willen. Dass nicht Stolz andockt. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Du auch? Hilft uns das? Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre Schönheit verdirbt, haben wir jetzt alle schon geklärt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Sofern es, Gott ist nicht gegen Reichtum, Gott ist absolut für Reichtum, gibt ganz viele Reiche in der Bibel. Und Gott sagt immer, benutzt dein Reichtum zum Segen. Nicht um noch ein Auto, noch ein Haus, noch ein Boot zu kaufen. Das ist nicht dran. Aber Gott möchte, dass dein Herz ihm gehört und das Reichtum für das Reich Gottes verwendet wird. Und dann kannst du auch den Reichtum genießen. Okay? 12. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Nochmal auf Bezug vom Vers 2. Selig ist, gesegnet ist, richtig ist, wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Heftig, oder? Aber toll. Nochmal. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Wenn wir durch die Anfechtung mit Geduld erdulden, Geduld ist dasselbe Wort, wenn wir mit Geduld durch die Anfechtung gehen, schaffen wir das? Ist eine Entscheidung entfernt. Denn nachdem er bewährt ist, nochmal, ihr seht, Anfechtung, Geduld bringt Bewahrung. Bewährung. Er hat sich bewährt. Richtig? Bei der Feuerwehr zum Beispiel, wenn die Berufsfeuerwehr Leute einstellen, müssen die A körperlich fit sein, die müssen geistig fit sein und dann müssen die ins Team passen. Und wenn die drei Voraussetzungen da sind, werden sie auf Probe eingestellt. Und dann kommt die Feuertaufe. im wahrsten Sinne des Wortes, wo man sehen muss, macht er alles richtig oder macht er alles falsch? Lässt er sich was sagen? Macht er Teamwork oder will er Rambo sein? Macht er das, was der Kommandant ihm sagt, oder will er sich hervortun als der Supermeister? Solche Leute kannst du nicht gebrauchen. Und da kommt die Bewährung. Und wenn jemand sich bewährt hat und die anderen sagen, wow, er hat heute alles umgesetzt, was er gelernt hat, er hat sich ins Team integriert, wow, er war super, dann sagen die, der passt in unser Team. Er hat sich bewährt. Unser Glaube muss sich auch bewähren. Unser Glaube ist nicht der Überglaube oder der unabhängige Glaube oder der bessere Glaube, sondern wir müssen uns bewähren vor dem Herrn, nicht vor Menschen. Wenn wir uns vom Herrn bewähren, werden das die Menschen sehen. Sie sehen die Frucht. Richtig? Petrus war ein Hosenscheißer, der Angst gehabt hat vor den Menschen. Er hat den Herrn verleugnet. Danach, als er den Heiligen Geist empfing und durch den Glaubens- und Sterbeprozess ging, haben sie ihn ausgepeitscht und gesagt, rede nie wieder in diesem Namen. Und er sagt, nachdem er gerade ausgepeitscht war, das haben wir noch nie erlebt. Ja, ich bin schon mal durch den Wald und da läuft ein Kumpel vor mir und hat so einen kleinen Ast, läuft vorbei und der Ast kommt zurück und batscht mir auf die Backe. Hast du das schon mal erlebt? Boah, da weißt du aber, wie weh das tut. Oder du Gummi, bong, zurück zu dir, irgend sowas. Und die werden ausgepeitscht, also nicht nur einmal, sondern vielfach. Und er sagt, ich kann nicht anders, als von meinem Herrn zu reden. Was ist in der Zwischenzeit mit diesem Hosenscheißer Petrus passiert? Vom Angsthasen zum Glaubenstiger. Sein Glaube, der gewachsen ist in ihm, hat angefangen sich zu bewähren. Und in der Bewährung hat sich die Frucht geändert. Richtig? Vor allem alle gedacht, oh, der große Petrus, er war ja immer der Erste beim Reden. Er war fast immer der Erste, der Antwort gegeben hat. Das kann mal gut sein, das kann mal schlecht sein. Einmal funkte er auf ARD, einmal auf ZDF. Einmal sagte er, oh, das hat der Vater dir offenbart, sagt Jesus zu ihm. Ein paar Minuten später sagt der Satan hinter mich. Einmal empfängt er vom Vater, einmal von der Hölle. Gefährlich. Warum? Weil sein Glaube noch nicht da war, noch nicht stabil war und noch nicht bewährt war. Aber als sein Glaube bewährt war, sagt er sogar am Ende seines Lebens, wo sie ihn gekreuzigt haben, nicht wie der Herr, sondern Kopf unter. Ich möchte nicht so sterben wie der Herr. Ich habe nicht das Recht, so zu sterben oder so gekreuzigt zu werden wie Jesus. Was ist mit diesem Mann passiert? Sein Glaube hat sich bewährt. Bewährung kam. Eine Prüfung. Okay? Und der hat die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben. Also der Punkt, der Kern ist wieder die Liebe. Wenn wir den Vater lieben, bitten wir ihn um Weisheit. Wenn wir nicht lieben, dann tun wir uns schwer, weil wir stolz sind. Du kannst nicht den Vater lieben und gleichzeitig stolz sein. Ich kann nicht meine Frau von ganzem Herzen lieben und würde alles für sie tun und alles geben. Und gleichzeitig bin ich stolz und bin ein stolzer Mensch, der über allen anderen steht. Wie soll das funktionieren? Da werde ich sagen, ja, die Olle ist selber schuld. Que sera, sera. Ciao, ich suche mir eine neue. Stolz und Liebe können nicht zusammen funktionieren. Das ist wie die andere Seite vom Magnet, die stößt sich ab, die zieht sich nicht an. Demut und Liebe funktionieren zusammen. Jesus sagt, wir lesen über Jesus, er war von Herzen demütig und er liebte den Vater. Also es ist ein Riesenunterschied. Okay, so, 13, jetzt wird's heftig. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst, liest genau, was hier steht, er selbst versucht niemand. Deswegen sage ich euch immer, ändert es im Vater Unser ab. Mit den Studenten haben wir wie das Vater Unser. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist falsch, Leute, das ist falsch übersetzt. Es heißt, führe uns in der Versuchung. Weil sonst entweder lügt die eine Bibelstelle im Vater Unser oder die lügt. Wenn ich bete, führe mich nicht in Versuchung. Das bete ich zum Vater. Ich sage, Vater, führe mich nicht in Versuchung. Hier aber steht, dass der Vater niemand in Versuchung führt. Dann stimmt was nicht. Dann ist entweder diese Passage im Gebet sinnlos oder diese Bibelstelle ist falsch. Es ist ein kleiner Übersetzungsfehler mit großer Wirkung. Und ich bete das schon jahrelang nicht mehr so. Ich bete, Vater, führe mich in der Versuchung. Dann macht es auch alles total Sinn. Sogar der jetzige Papst hat es so gesagt, dass es so richtig ist. Da haben sie ihn sofort angegriffen, die ganze katholische Kirche. Er sagt einmal was, was gut ist. Einmal. Dann wird er auch noch dafür attackiert. Unfassbar. Also wenn Gott niemand versucht, das stellen wir jetzt mal fest, dass diese Bibelstelle stimmt. Das glauben wir jetzt. Gott versucht niemand. Dann brauche ich auch nicht beten, Vater, führe mich nicht in Versuchung. Okay? Sondern er führt mich in der Versuchung. So. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Wir sollen uns freuen über die Anfechtung. Wir dürfen aber nicht sagen, wenn die Versuchung kommt, dass die vom Vater wäre. Bisschen durcheinander, bisschen schwierig, oder? Wir klären das jetzt. Denn hier steht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemand. Also kommt die Versuchung, kommt schon vom Bösen. Lesen wir hier schon. 14. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Nochmal. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Kennen wir alles. Haben wir schon viel, viel erlebt. Irrt euch nicht, Vers 16, meine Lieben. Irrt euch nicht, Vers 17, haben wir auch gelesen vor kurzer Zeit. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts, noch Finsternis. Also kommt Versuchung nicht vom Vater. Wenn Versuchung nicht vom Vater ist und er sagt, Anfechtung ist gut, dann müssen wir uns überlegen, wo kommt Anfechtung her, wo kommt Versuchung her. Was ist der Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung? Haben wir das früher schon mal alles in einem Topf gehabt und gedacht, es ist alles dasselbe? Oh Bruder, ich bin so angefochten, oh, die Versuchung lockt mich. Es ist nicht dasselbe. Ich habe das jahrelang nicht verstanden, bis der Vater mir es offenbart hat. Beim Vater ist kein Wechsel des Lichts. Er hat uns geboren nach seinem Willen, Vers 18, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Er hat uns geboren, Halleluja, er, nicht du, nicht ich, nicht eine Gemeinde, nicht eine Kirche, nicht eine Institution, nicht ein Pfarrer, nicht der Papst, nicht ein Pastor, sondern der Vater hat uns geboren durch den Heiligen Geist, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit. Geboren durch den Heiligen Geist, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, wer ist das Wort? Christus, alle drei vereinigt, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Erstlinge seiner Geschöpfe. Ich liebe diese Bibelstellen, diese Verse, die man so schnell überliest und vergisst, weil es nimmt allen Leistungsdruck von mir weg. Ich muss nicht gut sein, ich muss nicht ein toller Pastor sein, ich muss nicht ein toller Ehemann sein, ich muss nicht ein toller Vater sein. Ich kann das alles, ich darf das alles, weil der Vater mit mir ist. Es nimmt allen Leistungsdruck von mir weg. Der Vater hat noch nie Druck auf mich ausgeübt, obwohl ich jahrelang unter religiösem Druck war. Religiösem Druck. In Gemeinden, die gesagt haben, du musst jetzt aber gut sein. Du musst jetzt aber, du musst jetzt aber. Wenn ich mit Brüdern gesprochen habe, gesagt, du, oh, die Sünde da, ich krieg das nicht los, das ganze Tag im Kopf. Ja, Bruder, oh, da kamen noch mehr verdammende Worte. Anstatt Glauben oder die Wahrheit aus dem Wort. Sie haben ihre Meinung mir gesagt. So wie sie über mich gedacht haben, das haben sie mir gesagt. Ja, mit deiner Vergangenheit ist es ja auch kein Wunder, wenn einer Rocker nicht gemocht hat. Der Nächste, der mich bewundert hat. Ja, das wird bei dir auch eines Tages, Bruder. Lauter dumme Sprüche, die mir nicht geholfen haben, die mit Glauben, mit der Wahrheit aus dem Wort nichts zu tun gehabt haben. Jetzt müssen wir anders beten bei Versuchung wie bei Anfechtung. Weil das nicht dasselbe ist. Ich gebe euch den Schlüssel jetzt. Anfechtung ist äußerlich von Satan. Anfechtung ist äußerlich von Satan. Versuchung ist innerlich Sünde und Begierden, die in dir wohnen. Und noch in dir sind. Okay. Anfechtung ist äußerlich. Satan kommt in dein Leben, fechtet dich an, weil er sehen will, ob du stehen bleibst oder fällst. Und der Vater sagt, freue dich, wenn der Teufel kommt und Interesse an dir zeigt, weil er Glauben riecht. Und das will er loswerden. Er will nicht dich loswerden, weil du bist nicht gefährlich für ihn. Aber wenn ich in diese Hülle, wenn ich mal sage, du bist eine Flasche, die Flasche macht ihm keine Angst. Aber wenn der Heilige Geist Glauben hineinfüllt, wird diese Flasche explosiv. Verstanden? Die beste Waffe, die der Teufel hat, sind leere Flaschen in Gemeinden. Er entfernt nicht die Flaschen. Das würde jedem auffallen. Er möchte leere Flaschen in Kirchen und Gemeinden haben. Leere Flaschen. Die klingen. Kling, kling, bung, bung. Aber nichts drin ist. Kannst du auch reinblasen. Freuen sich manche ganz arg, dass einer auf ihn bläst. Immer derselbe Ton. Aber ganz toll. dann gibt es noch andere Flasche, die haben einen hohen Ton, andere Flaschen haben einen tiefen Ton. Da kann man da so kleine Orgeln machen. Schön, wenn der Teufel auf dir spielt. Aber der Vater sagt, er achte es als lauter Freude, wenn der Teufel in dein Leben kommt und dich anfechtet. Weil er kommt nur, um dich anzufechten, wenn du richtig bist. Wenn du stehst, wenn der Glaube in dein Leben gekommen ist, wenn der Glaubensduft da ist. Als Jesus anfing zu dienen, dann kam der Teufel richtig. Führte ihn 40 Tage in die Wüste. Als er anfing zu dienen, wo der Glauben, puff, ihr wisst, in Israel darf man erst mit 30, ist man erst ein Mann, der lehren darf. Deswegen musste Jesus im Natürlichen erst 30 werden, bevor er sprechen durfte. Vorher hat ihm keine Sau zugehört, auf gut Deutsch. Aber an dem Tag, wo Jesus 30 wurde, er verschwendete keinen Tag mehr. Bumm, es ging los. Und der Vater stellte sich zu ihm und sofort kam der Teufel. Also Anfechtung ist nichts Schlechtes, denn es bringt Bewährung für deinen Glauben. Versuchung, sagt der Vater, niemand, der versucht wird, von seinen eigenen Begierden, die in ihm drin sind, ob du noch fremd gehst, sexuelle Sünden, ob du gerne stiehlst, ob du einen Geldbeutel liegen siehst, oder du siehst da was und du denkst, hoffentlich lässt du den liegen, dann stecke ich den ein, dann ist es in deinem Herzen drin. Und derjenige sage nicht, der Vater hat mich in diese Versuchung geführt, sondern es ist das, was noch in dir drin ist, an Unrat, an Dingen, wo du noch gerne sündigst und so weiter. Versteht ihr den Unterschied langsam? Und wenn du betest, bei der Anfechtung kämpfen wir gegen Satan. Wir binden Satan am Vollmacht, wenn wir angefochten werden, obwohl wir wissen, es ist gut. Bei der Versuchung kämpfen wir gegen unser Fleisch. Wenn wir jetzt alles in einen Topf werfen und spüren, oh, ich will fremdgehen, oh, ich will stehlen, oh, ich will betrügen, oh, ich will dies, oh, ich will das, ich habe noch Machtgefühle, oh, ich will im Mittelpunkt stehen, oh, ich möchte der Vorsitzende vom Verein werden und ich manipuliere alles damit, die mich wählen. Wenn all diese Dinge noch irgendwo sind und du sagst dann, wenn dich einer sagt, ja, du bist da auf dem falschen Weg, Bruder, oh, dann binde ich dich Satan. Es ist nicht Satan. Er verbindet sich mit deinen Dingen. Aber der Ursprung, die Quelle, die Wurzel ist noch in deinem Herzen. Wenn du noch schnell zornig wirst, hast du ein Problem mit deinem Temperament in deinem Herzen. Ist nicht Satan. Satan drückt dann gerne, er triggert. Er schickt dir Leute, die dich zur Explosion bringen. Wo du dann merkst, ey, boah, heute Morgen mein Arbeitskollege, boah, bin ich ausgerastet. Dann kam mein Chef, bin nochmal ausgerastet. Ja, der wird dir noch ein paar schicken, wo du ausrastest. Weil er es liebt, dass du ausrastest. Weil aus dem Zorn eines Menschen kommt nicht, was Gott wohlgefällt, sagt das Wort. Wow. Wer hat die Verantwortung? Gegen Satan haben wir Vollmacht, wenn er kommt in unser Leben und uns angreift. Bei unserem Fleisch bitten wir Jesus um Hilfe und Gnade und erlauben ihm, uns zu verändern. Wenn du noch mit Zorn Problem hast, dann kannst du beten, Satan, ich binde dich, du Dämon des Zorns, ich binde dich. Wird es was ändern? Nichts. Du musst vor den Herrn auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich weiß, ich werde so schnell zornig. Und aus dem Zorn mache ich Dinge, wo ich Menschen beleidige, wo ich meine Arbeitsplätze verliere, wo ich so vielen Schaden erleide, weil ich mich nicht im Zaum halten kann. Hilf mir, Jesus, veränder mich. Nimm das raus, schneide es ab. Du bist der Weingärtner, ich bin die Rebe, schneide. Schneide. Versteht ihr? Und Jesus macht es. Jesus macht es. Ich habe es euch erzählt, ich hatte früher wirklich, ich hatte keinen Respekt vor Leuten von der Obrigkeit, weil ich nur Missbrauch kannte. Missbrauch von meinen Eltern, Missbrauch von Arbeitgebern. Und dann kam ich zur Bundeswehr. Wow. Super. Boah, hab ich eine Zeit gehabt. Grundausbildung, 3 Monate in Holland. Bei minus 12 Grad von Holland nach Belgien latschen, habe ich einen Zorn gehabt. Ich habe alle 2 Meter, muss das sein, Scheißdreck hier, ich habe keinen Bock mehr, scheiß Gewehr ist schwer, Marschgepäck, boah, es ist arschkalt, hier ist alles blöd. Und mein Unteroffizier, Flieger Bauer, wenn Sie jetzt nicht Ihren Mund halten. Und ich halte meinen Mund nicht, mir stinkt's hier. Und schlimm, ununterbrochen war ich nur am Motzen. Dass da nicht mehr passiert ist, war die Gnade Gottes. Weil normal überlebst du das nicht. Was ich mir für Dinge erlaubt habe, heute kann man drüber lachen, wenn ich es alles erzähle, die Leute lachen sich kaputt, was ich alles gemacht habe. Aber ich war so rebellisch. Warum? Weil ich innerlich kaputt war, weil ich immer mit Obrigkeiten ein Problem hatte. Und dann kannst du Obrigkeiten nicht akzeptieren. Natürlich habe ich gedacht, ich beuge meine Knie vor dem Herrn. Wenn du deine Knie nicht vor Menschen beugen kannst, wie willst du deine Knie vor Gott beugen, ist doch geheuchelt. Das hat aber noch eine Weile gedauert, bis die Erkenntnis kam. Und es hat noch eine längere Zeit gedauert, bis ich gesagt habe, Herr, veränder du mich. Nicht die ganze Welt ist blöd und nicht alle sind Täter und ich bin das einzigste Opfer dieser Welt, sondern ich habe erkannt, ich bin ein Täter. Das ist eine Erkenntnis. Wenn du selber bereit bist zu erkennen, du bist Täter, dann kann Gott an dir anfangen arbeiten. Nochmal, Anfechtung ist von wo? Von außen. Versuchung kommt von wo? Von innen. Und dann musst du unterschiedlich beten, wenn du spürst, boah, ich habe noch Lust, dies zu tun, ich habe noch Lust, das zu tun. Natürlich kommt der Teufel dazu. Das ist wie das Hundehäufchen. Da musst du die Fliegen nicht einladen, die finden das Hundehäufchen. Und der Teufel wird in der Bibel als der Herr der Fliegen genannt. Wenn da Dreck in deinem Leben ist, Mist, Kacke, Kot, kommen die Fliegen. Wunder dich nicht. So, die Frage ist jetzt, wie geht man zukünftig mit diesen Dingen um? Anfechtung, sagt Gott, ist gut. Freu dich, wenn der Teufel dich angreift. Das tun die wenigsten. Ich auch nicht. Bin auch nicht immer happy, wenn der kommt. Aber ich weiß, wenn ich durch bin, dann geht's mir gut. Ich habe seit, lass mich rechnen, seit 96 immer wieder denselben Albtraum. Letzte Woche zweimal in einer Woche. Der Albtraum quält mich seit Jahren. Seit 2 Jahren ungefähr verändert sich dieser Albtraum in einen Sieg. Im Traum. Immer wieder ist eine Situation, die mich vor Jahren, 96, traumatisiert hat und die ich immer wieder in diesen Träumen durchlebe, aufwache und bin mit den Nerven am Ende. Bis ich realisiere, ey, ich bin ja ganz woanders. Es kostet mich echt Nerven, es nervt mich. Letzte Woche zweimal, als es ändert sich, dass ich merke, plötzlich ist in dem Traum Jesus da, plötzlich weiß ich in den Träumen, ich bin Christ, ich binde den Teufel in den Träumen, ich schicke die Dämonen weg und so weiter. Das war vorher nicht da. Also es ändert sich. Ich habe oft zum Herrn gebetet, dass dieser Traum aufhört, aber der hat nicht aufgehört, der geht weiter. Letzte Woche war wieder so eine Situation und ich habe wieder gemerkt, wenn ich diese Nachricht, ich kriege in dem Traum immer eine Nachricht und dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Und diesmal bin ich ganz ruhig geblieben. Und habe gesagt, gut, ich habe auch nicht geweint, ich kriege immer so Weinkrämpfe und Panikattacken im Traum. Und da habe ich gemerkt, so nee, ich bleib ganz ruhig. Und dann sagt die Person gegenüber, es sind immer Menschen, aber da wusste ich, das ist ein Dämon, sagt sie mir, und wie reagierst du? Also er wartete auf meine Reaktion. Und ich habe gesagt, ich bleib ganz ruhig. Ich bleibe jetzt ruhig und ich, ja, jetzt ist es so und ich werde es irgendwie hinkriegen. Das hatte ich vorher nie geschafft. Und dann höre ich eine Stimme, die zu mir sagt, Thomas, ich setz dir eine Krone auf. Im Traum. Erst letzte Woche, glaube Dienstag oder Mittwoch war das. Da dachte ich, hä? Ich brauche keine Krone, ich brauche die Lösung für das Problem. Weil das Problem im Traum ist immer wieder dasselbe, ne, was mir widerfahren ist. Und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, oh, krass. Zum ersten Mal bin ich nervlich nicht am Ende. Der Traum kostet mich richtig viel Kraft. Danach habe ich ihn wieder geträumt und da hatte ich noch mehr Sieg in diesem Traum. Und da habe ich gemerkt, es hat sich nochmal verändert. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal lesen, wo die Krone steht. Da lese ich da heute von der Krone. Habt ihr auch von der Krone des Lebens? Ja, danke, Jesus. Ist es nicht viel besser? Ich arbeite wirklich wie eine Therapie. Ich arbeite mit dem Therapeut Jesus meinen Albtraum durch seit 96. Und der verändert sich in einen Sieg, als dass Jesus einfach den Traum wegnimmt. Ohne Kampf kein Sieg. Ich freue mich jetzt über diesen Sieg und ich staune, wo ich schon selber gedacht habe, Mann, der Misttraum, der X-Traum, der Traum verfolgt mich jetzt schon so lang. Und da kannst du als Pastor an den Punkt kommen und da kannst du blöd werden und sagen, Herr, ich bin Pastor, ich diene dir schon so lang und. Bringt mir das was? Bringt das irgendeine Frucht? Gott Vorwürfe zu machen, zu sagen, ja, warum kriege ich den Traum immer wieder, nehm ihn doch weg. Nein, Gott sagt, Thomas, wir kämpfen den Traum durch. Und jetzt verändert sich der, wo ich merke, ich habe plötzlich den Sieg im Traum. Und ich wache nicht mehr auf und brauche einen halben Tag Erholung, weil meine Nerven am Ende sind. Okay? Also, dass ich jetzt schon darüber reden kann, ist schon ein Wunder. Weil das außer Bärbel wusste das niemand. Hab's nur 1, 2 vielleicht mal erzählt, so nebenbei, aber nicht wirklich richtig. Und jetzt merke ich so, wow, ich habe den Sieg. Und ich freue mich drüber. Halleluja. Ich habe Geduld gelernt. Ich habe den Sieg um die Anfechtung, auch im Traum ist ja Anfechtung. durchzustehen. Okay? Soweit verstanden? Oh, ich liebe das Wort Gottes. Gegen Satan hast du Vollmacht. Lukas 10, Vers 19. Sieh, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes, über alle Macht des Feindes. Der Teufel hat keine Macht über dich. Und er weiß es. Deswegen kommt er gerne und versucht, deine Sünde, die noch da ist, deine Versuchungen wieder hervorzuholen. Und wer das am liebsten tut, ist mit den Dingen, die du früher gerne getan hast. Wenn du früher gesoffen hast und saufst jetzt nicht mehr, sagt er dir immer, wenn es dir schlecht geht. Er kommt immer dann, wenn es gerade ganz schwierige Situation war, äußerlich. Komm, kipp noch mal ein hinter die Binden. Komm, ein Schnaps ist keiner. Kennt ihr das? Hast aufgehört zu rauchen? Ah, komm, zieh doch noch mal eine Kippe. Oh, das hat so gut getan. Komm noch mal eine Kippe. Oh, komm noch mal ein Tütchen. Ah, jetzt heißt es ja Dübel. Noch ein Dübel, ihr wisst ja, ne? Ein Joint, hat man früher gesagt. Komm, zieh dir noch mal einen rein. Was passiert, wenn du das einmal tust? Du bist sofort wieder in der Spur. Sofort süchtig. Sofort hast du wieder Probleme, es zu lassen. Aber er kommt nicht, wenn du stark bist oder aus dem Gottesdienst kommst, aus dem Gebet und sagt, hey, ich habe hier einen Dübel für dich. Und dann sagst du, verschwind mit deinem Dübel. Aber er kommt dann, wenn die Versuchung an deinem Herzen wieder, versteht ihr? Er möchte den alten Thomas zurückhaben. Den neuen will er nicht, weil der neue hat Vollmacht über ihn. Der alte, da hatte er Vollmacht über den alten. Wir sind herausgerettet aus dem Machtbereich des Satans, hineinversetzt in das Reich des Sohnes, sagt die Bibel. Und in diesem Reich des Sohnes herrschen wir im Leben an Christi statt. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben am Freitag unten an den Neckarwiesen mit wildfremden Studenten, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, haben wir uns eins gemacht. Wir haben gebetet, waren 4 Leute von unserer Gemeinde. Und weiß nicht, wie viel die waren, 14, 15, keine Ahnung. Und wir konnten uns eins machen und beten ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Missgunst. Es floss der Geist, es kam super Weisheit über Heidelberg. Wir haben für den Bürgermeister und vieles gebetet. Und da war richtig die Salbung da. Und der Typ, der das geleitet hat, der war so begeistert, der hat sich gerade immer eingekriegt. Und hat er mir erzählt, er kommt aus einer Brüdergemeinde. Hatten wir schon mal welche hier. Der Name sagt schon, wer da angesehen ist und wer nicht, ne? Und er sagt, und da hat er den Heiligen Geist gespürt, und da ist nichts mit dem Heiligen Geist. Und er war in der Jugendgruppe als Jugendlicher, die er geleitet hat. Sein Vater war der Pastor dort, in dieser Brüdergemeinde. Und er betete für die Kinder, dass der Heilige Geist fällt, und der Heilige Geist fiel. Und die fingen an, unter der Kraft des Heiligen Geistes. Dann gab es eine Ratssitzung am nächsten Tag. 4 Tage drauf hat sein Vater die Kündigung bekommen. Strauß. Es gibt Organisationen, Gemeinden, Kirchen, wo der Heilige Geist nicht erwünscht ist. Dann ist das so. Dann ist es gut. Weil wenn er da nicht raus wäre, wäre heute nicht da, wo er ist. Und wir hätten nicht in Heidelberg an den Wiesen gebetet. Ich weiß auch, was er beruflich macht und so weiter. Er sucht den Herrn von ganzem Herzen. Manchmal braucht man einen Tritt in den Allerwertesten, der sehr schmerzhaft ist, sehr schockierend ist und erstmal die ganze Welt zusammenfällt, aber dann, wenn die Welt zusammengefallen ist, die alte, kann die neue kommen. Dann kann das echte kommen. Amen. Ja, Vicky klatscht, die hat's verstanden. Ist Gott gut? Alles, was Gott tut, ist gut, haben wir am Anfang bekannt. Alles, was Gott tut, ist gut. Nochmal, wenn Versuchung kommt, dann geh auf deine Knie und sag, Herr, ich spüre gerade, ich habe Lust, mit dieser Person Sex zu haben. Ich habe Lust, den Geldbeutel zu klauen. Ich habe Lust, hier einzustehen. Ich habe Lust, da diese Versuchungen, die in der Welt und die früher unser Herz waren. Wir waren von der Welt, wir waren wie die Welt. Bei jedem ist es anders. Mir fallen jetzt nicht alle Beispiele ein. Keine Ahnung, was es noch alles gibt. Wo du vielleicht machtbesessen warst oder deine Schönheit war das Wichtigste. Man musste dir 30 Mal in der Stunde sagen, wie schön du bist und so weiter und so fort. Das ist anstrengend. Und der Teufel wird dich mit diesen Dingen wieder locken wollen und dir sagen, hey, wenn du früher das Geld geliebt hast und jetzt den Herrn liebst, dann will er wieder, dass du den Herrn nicht mehr so sehr liebst und das Geld wieder liebst. Und er sagt, ja, ein bisschen investieren, ein bisschen mit dem Geld jonglieren ist okay. Nein, es ist nicht okay. Der Herr ist dein Versorger nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Amen. Gott ist gut. Also, wenn du angefochten wirst, wenn du spürst, es ist von außen, sag danke, Herr. Du trägst mich durch. Wir zwei, wir schaffen das. Amen. Wenn die Versuchung kommt, kannst du auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte diese Emotionen nicht mehr. Ich möchte diese Gefühle nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. was nicht mit Gott übereinstimmt, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass diese Gefühle gehen und der Herr wird es wegschneiden. Er wird es wegnehmen. Und du merkst, die Versuchung kann nicht mehr andocken. Eine Software kann man nur auf dein PC spielen, wenn es kompatibel ist. Du kannst Apple-Programme nicht auf Windows spielen und umgekehrt, weil es nicht kompatibel ist. Und so muss es bei dir sein. Wenn Christus in dir ist, wenn Christus dein Betriebssystem ist, kann der Teufel nicht mehr seine Sachen draufspielen, weil es ein schlicht und ergreifend nicht kompatibel ist. Und da wollen wir hin. Amen. Gott hat einen guten Plan mit dir. Das Ende der Predigt. Ich glaube, wir beten nochmal. Habt ihr Lust aufzustehen? Habt ihr Lust nochmal wirklich vor den Herrn zu gehen? Und euch zu bedanken und zu sagen, danke Herr für jede Anfechtung in meinem Leben, weil sie Glauben und Geduld hervorbringt, weil sie meinen Glauben stärkt, zeigt, wo ich stehe, wo ich spüre, du bist mit mir, wir gehen zusammen durch jede Anfechtung durch. Papa, es soll Freude sein, wenn der Teufel ja auf mich aufmerksam wird, weil Glauben in meinem Leben ist. Es ist nicht negativ, es ist gut, weil du bei mir bist, weil der, der in mir ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Vater, wenn die Versuchung da ist, ich behaupte nicht mehr, dass es von dir ist. Ich gebe dir keine Schuld mehr, wenn Versuchungen aus den Begierden meines Herzens hervorkommen, sondern ich sage, ich möchte frei sein von jeder Begierde. Vater, ich beuge meine Knie heute Morgen nach dieser Botschaft, nach dieser Predigt und ich sage, Vater, reinige du mich von jeder Begierde, reinige du mich von jeder Sünde. Mach, dass die Versuchung nicht mehr andocken kann, dass ein anderes Betriebssystem bei mir da ist, dass man es nicht mehr downloaden kann, dass der Teufel sich nicht mehr damit verbinden kann. Danke, dass ich die Sünde nicht mehr liebe, dass ich die Begierden und die falschen Dinge dieser Welt, das Böse dieser Welt in den Herzen nicht mehr liebe, nicht mehr will. Ich möchte Christus immer ähnlicher werden. Und danke, Vater, dass du mir heute Morgen einen Schlüssel gegeben hast. Und der Heilige Geist wird mir helfen. Weil wenn ich an Weisheit Mangel habe, zu verstehen, was ist Anfechtung, was ist Versuchung, so haben wir gelesen und jetzt verstehen wir, warum das da steht. So bitte er Gott und wir bitten dich heute Morgen um Weisheit zu erkennen, was Anfechtung ist und was Versuchung ist. Vater, wir bitten dich darum, dass es du uns gibst und wir erkennen, das ist Anfechtung, das ist Versuchung. Nicht nur für uns selber, auch für unsere Geschwister, auch für Kinder Gottes, denen wir helfen können, sagen, du, das ist Anfechtung, das ist Versuchung, da beten wir so und da beten wir so. Halleluja. Dass die Menschen frei werden. Vater, ich wünsche mir so, dass Gemeinden frei werden, ganze Gemeinden. Ich bete für ganze Gemeinden in Heidelberg, dass sie frei werden von Mist, dass sie frei werden von Lügen, von Versuchungen des Teufels, von ja Machtgehabe, wo sie den Heiligen Geist nicht erkennen, wo sie Pastoren kündigen wollen, weil sie brennen für dich, weil sie den Geist nicht verstehen. Vater, danke, dass du größer bist. Du bist größer, das bekennen wir heute Morgen. Du bist größer als jedes Problem und du bist gut. Wir sagen, der Vater ist gut über der Church at the River, über jedem Schaf. Der Vater ist gut über meinem Leben. Sein Ja ist gut, sein Nein ist gut. Und danke für Sieg. Danke für einen wunderbaren Sieg. Danke, Jesus. Vater, komm du neu in unser Leben. Erfüll du uns neu. Sei du neu der Kapitän in unserem Leben. Sei du neu der Steuermann, der weiß, wie es geht. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir sagen mehr von dir und weniger von uns. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst in unserer Schwachheit. Danke, dass der Vater gerne gibt, dass du der Geber der guten Gaben bist. Alles Gute kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Wir haben es verstanden heute Morgen. Vater, wir sagen dir danke für alles Gute in unserem Leben. Und was nicht gut ist, muss unser Leben verlassen. Halleluja. Vater, ich gebe dir die Erlaubnis heute Morgen. Alles, was nicht gut ist in meinem Leben, darfst du wegnehmen. Halleluja. Ob es mir körperlich schadet, seelisch schadet oder geistig schadet, nimm es weg. Halleluja. Und tu du ein neues. Vater, und ich bete heute Morgen, dass jeder Trümmerhaufen weggeräumt wird, dass eine Abrisscrew kommt und es schnell alles mitnimmt. Und dass ein neuer Bauplatz ist und du Neues tun kannst. Vater, ich bete, dass Fundamente stark werden, dass du bei manchen ein neues Fundament baust, bei anderen das bestehende Fundament bestätigst und dass dieses Fundament durchbricht in Jesu wunderbarem Namen, dass wir drauf bauen können und dass unser Haus stabil wird, unser Leben stabil wird und dass wir erfolgreich ja, durch dieses Leben gehen, weil du dir es wünschst, weil du möchtest, dass wir reif werden und dass wir ja, in eine Mündigkeit kommen, und dass unser Leben stabil ist. Halleluja. Und wir nicht mehr wanken und von jedem Zweifel hin und her geworfen werden, von jeder Meereswoge, von jedem Wind angetrieben werden, sondern dass wir feststehen, der Wind weht, aber unser Haus steht. Halleluja. Danke, Vater, für diese Gnade. und für dieses Wort für heute Morgen. Halleluja. Amen. Amen. Yes. Halleluja. Dürft euch setzen.